Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Bevor ich euch heute etwas über die aktuelle Folge erzähle, möchte ich mich erst einmal bei euch bedanken. Denn seit mehr als 2 Jahren mache ich Verhört. Von anfangs 60 monatlichen Hörerinnen und Hörern sind wir mittlerweile auf mehr als 1500 monatliche Hörerinnen und Hörer gewachsen. Und das ist nur dank euch möglich, weil ihr hier reinhört, euch mit Themenvorschlägen meldet und weil ihr immer wieder Feedback gebt für das, was ich hier mache. Danke dafür. Und jetzt brauche ich eure Hilfe umso mehr, denn Verhört ist nominiert. Und zwar bei den Awards der Steuerberater Expo in der Kategorie Bester Podcast. Und natürlich würde ich mich wahnsinnig über eure Stimme freuen. Diese Nominierung allein ist schon wahnsinnig toll. Und noch schöner wäre nur, wenn wir diesen Award gemeinsam gewinnen könnten. Also stimmt gerne ab für Verhört in der Kategorie Bester Podcast. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber zur heutigen Folge. Mentale Gesundheit ist ein Thema, über das wenig gesprochen wird. In fast allen Berufen, insbesondere aber in Berufen, die mit einem hohen Stresslevel verbunden sind. Zum Beispiel bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, aber natürlich auch bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern. Und dabei ist längst bekannt, dass ein hoher Stresslevel früher oder später zu Ausfällen führen kann. Burnout und Depression sind hier nur 2 Stichworte, die genannt werden können. Colin Poch kennt dieses Gefühl gut. Und er hat gehandelt. Er hat für sich erkannt, dass es nicht weitergehen kann, wie es damals ging. Gemeinsam mit seiner Partnerin Ann-Kathrin Lorenzen hat er LOR Mental Health gegründet. Ein Unternehmen, das sich auf Berufsgruppen wie Anwälte und Steuerberater fokussiert und das mittels Datenanalyse versucht, Stressfaktoren zu ermitteln und zu beraten, wie man diesen Stress reduzieren kann. Aber wie genau kam es zu dieser Gründung? Was sind die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt und insbesondere dieser genannten Berufsgruppen? Wie schaffen wir es, mehr auf uns selbst zu achten und was können wir alle schon jetzt tun? Genau darum geht es in der heutigen Folge von Verhört. Ich bin Florian D. Weber und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Gespräch mit Ann-Kathrin Lorenzen und Colin Poch.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Es geht aus meiner Sicht um ein extrem, extrem wichtiges Thema und ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder und jede, die uns zuhört, das jetzt gleich gut finden wird, denn wir sprechen heute über das Thema mentale Gesundheit und das ist ja durchaus auch gerade in der Branche, in der wir unterwegs sind, in der Steuerbranche, werden wir gleich ja drüber sprechen, ja durchaus ein relevantes Thema, aber auch ein Thema, über das man nicht so gerne, nicht so viel spricht und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir das heute machen können und dass wir über dieses Thema sprechen können. Deshalb freue ich mich sehr über meine heutigen Gäste. Bei mir zu Gast sind nämlich einmal, jetzt sind 2 Gäste heute, das ist schon eine der Besonderheiten, das ist einmal Ann-Kathrin Lorenzen, so, und Colin Poch sind zu Gast und da freue ich mich sehr, schön, dass ihr da seid.
Hallo und danke, dass wir da sein dürfen.
Hallo Flo, moin.
Ja, vielleicht machen wir so ganz kurz den, ja moin, da hat man es gerade schon gehört, genau, ihr sitzt beide in Hamburg, also wir gehen einmal quasi zumindest gedacht die Linie von Freiburg nach Hamburg und vielleicht machen wir so ganz kurz den Überflug, was ihr macht und warum wir heute sprechen, denn ihr habt ein ganz interessantes, wie ich finde zumindest ganz interessantes Unternehmen gegründet, LOR Mental Health, das heißt ihr beschäftigt euch mit dem Thema mentale Gesundheit. Ann-Kathrin, du ja schon alleine von Berufswegen, du bist Psychologin. Mhm. Und Colin, du bist kein Psychologe, aber du hast so deine ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht, richtig?
Genau. Ich bin kein Psychologe. Ich habe eigentlich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann im Mittelstand und im Konzern gearbeitet und dann selbst von oder mit mentaler Gesundheit mich beschäftigt aufgrund erstmal einer Erkrankung und dann daraus entstehen Burnout-Symptomatiken. Bei mir ist Mitte 2024 mit Depressionen oder depressive Episoden diagnostiziert worden, die dann schlussendlich in der Burnout-Symptomatik geendet sind, wobei ich dann mit Therapie da ganz gut dran arbeiten konnte, zum Glück, aber aus dieser Erfahrung heraus und der Den Gespräch mit Anni ist dann eben diese Idee entsprungen, doch da neu anzusetzen und irgendwie so das, was ich mir gewünscht hätte, auf meinem Weg in die Krankheit rein und auch wieder hinaus, irgendwie zu kombinieren mit dem, was Anni macht. Genau, so ging das Ganze irgendwie bei uns los.
Ja, bevor wir da gleich mal nochmal im Detail drauf schauen, gucken wir vielleicht noch ganz kurz auf das, was Anni macht. Anni, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Psychologin. Das heißt, du bist auch tatsächlich als Therapeutin aktiv, richtig?
Genau, richtig. Ich habe ganz normal Psychologie studiert, habe mich dann im Master so ein bisschen mehr auf den Arbeitskontext spezialisiert, weil ich schon immer irgendwie ja gemerkt habe, was vielleicht auch ein bisschen in der Arbeitswelt schiefläuft und welche Themen auch vielleicht zu kurz kommen. Habe darauf basierend auch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich in dieses systemische Handwerk verliebt, kann man schon fast sagen. Also ich brenne sehr dafür, bin auch in dem Bereich als Dozentin tätig. Und habe dann noch schlussendlich eine weitere systemische Therapie-Weiterbildung gemacht, um einfach noch tiefgreifender arbeiten zu können. Und das ist so ein bisschen ja der berufliche Werdegang, den ich ausbildungstechnisch die letzten Jahre absolviert habe.
Jetzt habe ich mir gerade schon eine Notiz hier gemacht, weil ich finde, dass eine der ganz relevanten Fragen, so was läuft in der Arbeitswelt schief, das hast du gerade schon aufgeworfen. Vielleicht müssen wir aber einmal ganz kurz erklären, weil ich nicht weiß, ob alle Hörerinnen, alle Hörer das wissen, was bedeutet systemisches Arbeiten?
Also was viele kennen, ist ja zum Beispiel aus der Psychotherapie verschiedenste Schulen, die man anwenden kann. Es gibt zum Beispiel die Verhaltenstherapie, es gibt die tiefenfundierte Therapie und die systemische Therapie ist ja in den letzten Jahren immer mehr ja moderner geworden oder kam immer mehr wurde publiker irgendwo und da betrachten wir quasi das ganze System dahinter. Das bedeutet, wir schauen uns die verschiedensten Wechselwirkungen innerhalb unserer Systeme an. Das bedeutet, sind alle in verschiedensten Systemen unterwegs. Wir haben einmal unser berufliches System, unser familiäres System. Wir sitzen jetzt quasi gerade auch in einem System, wir drei. Also wir vier inklusive Hund, der ist auch noch im System. Wir haben ein Sportsystem und auch ein Gesundheitssystem und wenn wir ein, zwei, drei Schrauben in einem System so ein bisschen stellen, hat es irgendwie einen Einfluss auf die anderen Systeme. Das heißt, weißt du selber, ne? Also wenn man zum Beispiel krank ist und der Körper gerade nicht so funktioniert, warum auch immer, natürlich hat das einen Einfluss auf das Arbeitssystem, weil man zum
Klar.
Beispiel nicht hinkommen kann oder weil man Termine absagen muss. Genauso hat das aber vielleicht auf die Paarebene, aufs Paarsystem auch einen Einfluss drauf, weil man vielleicht nicht so fähig ist, gerade gemeinsam Zeit zu verbringen und was auch immer. So, und das beeinflusst sich so irgendwo gegenseitig. Und das Wichtigste ist, gerade in der systemischen Therapie und im systemischen Ansatz ist, wir arbeiten mit den Ressourcen. Alles, was wir brauchen, ist im System. Und wir schauen uns die Ressourcen an und nicht, also wir gehen quasi nicht problemorientiert und defizitorientiert vor. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir wirklich aus allen Sessions rausgehen und aus der Arbeit rausgehen mit, was ist gut daran? Es ist alles schlecht gewesen und es war ein blödes Ereignis und es war ein blöder Konflikt. Aber was hast du daraus gelernt? Was war gut daran? Und so arbeiten wir mit diesen Ressourcen. Und genau das ist einfach so wirksam. Und das ist das Schöne an diesem Handwerk.
Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen, weil das ist
Absolut,
ja so
ja.
eine, ich formuliere es mal, ja, es ist ja so eine der Kritiken, die die klinische Psychologie oder der sich die klinische Psychologie häufig ausgesetzt sieht, ist ja genau diese Problemorientierung, dieses
Richtig,
immer
ja.
den Blick aufs Krankheitsbild. Und ich bin absolut sicher, dass das wichtig ist und dass das richtig ist, diese Dinge auch zu benennen. Aber der umgekehrte Blick ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, zu sagen, naja, okay, lass uns aber mal nicht defizitorientiert schauen, sondern so wirklich, was ist an Ressourcen da und so weiter.
Voll. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich damals gegen die Klinik entschieden habe, weil ich habe auch also in unterschiedlichen Stationen gearbeitet und immer gemerkt, ne, das, was überbleibt, ist eigentlich das Schlechte, das, was nicht gut ist, das, was schwer ist. Das passt ehrlicherweise ein bisschen nicht so zu meinem Charakter und meinem Ansatz und generell, wie ich auch, glaube ich, durchs Leben gehe. Und das ist auch das, was ich finde, in der Arbeitswelt fehlt. Ne? Es gibt mittlerweile, das ist aber wirklich eigentlich eine gesonderte Folge für sich, es gibt auch mittlerweile Papers, die sagen, was für Führungskräfte für Skills brauchen 2030 und darunter fällt zum Beispiel auch das systemische Handwerk, weil es halt einfach so lösungs- und ressourcenorientiert ist. Also das ist wirklich die Zukunft auch für die Arbeitswelt und wenn man dieses Handwerk und diese Haltung irgendwie besitzt, dann kommt man relativ weit, auch im Bereich der mentalen Gesundheit.
Colin, jetzt habe ich dir das ja im Vorgespräch schon gesagt und auch jetzt nochmal, ich bin total dankbar dafür, dass wir Kontakt zueinander bekommen haben, weil du von Anfang an ja sehr ehrlich und sehr offen damit umgegangen bist und das hast du jetzt in dieser Folge gerade auch schon gemacht und hast sehr ehrlich und sehr, sehr offen gesagt, naja, ich hatte selber zu tun mit Depressionen, ich habe daraus eine Burnout-Symptomatik entwickelt, war damals als Wirtschaftsingenieur im Beruf. Vielleicht springen wir da mal genau rein. Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir angefangen hat, wie du erstmals das gemerkt hast, man, irgendwas läuft hier anders, als es bisher immer war.
Ganz schleichend, ganz, ganz schleichend. Ich habe das dann auch, also wir haben es ja aufgearbeitet, dann auch so in der Therapie, die ich danach gemacht habe. Also ich habe ganz klassisch Psychotherapie gemacht und habe für mich mal so festgestellt, dass so die ersten Anzeichen teilweise schon Richtung Studium losging, prinzipiell so Richtung Masterstudium. Und das fing bei mir ganz, ganz krass mit Schlafproblematiken an. Dass ich ganz, ganz schwierig einschlafen konnte und ganz, ganz schwierig loslassen konnte vom Alltag, ne, der sich da in dem Moment natürlich im Studium, aber auch um irgendwie Werkstudentenjobs etc. pp. Gedreht hat. Und das hat sich irgendwie, hat sich so schleichend immer gehalten und ich habe das nie so wirklich für ernst genommen und immer gesagt, ja gut, geht schon wieder weg, ist doch gar nicht so schlimm, haben bestimmt andere auch. Und irgendwie gewöhnt man sich auch an diesen Zustand, ne? Dass man so teilweise echt dann zombieartig den nächsten Tag irgendwie überlebt und sich irgendwie mit Kaffee vollschüttet. Und damit einhergehen kam dann schleichend irgendwie so die nächsten Symptomatiken, ne? Dass ich absolut meine oder mich vernachlässigt habe, weil ich gar keine Energie mehr hatte dafür. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ich habe irgendwie Ernährung. Ja, sag mal hinten angestellt, sondern irgendwie nur geguckt, wie irgendwie möglichst schnell irgendwie was reingeht, um irgendwie dann doch noch leistungsfähig zu bleiben, weil ich ja schon den Anspruch, ne, hatte, gerade dann so in den ersten Jobs nach dem Studium. Da kam bei mir noch hinzu, das ist vielleicht ein bisschen gesondert noch bei mir, dass ich nach dem Studium eigentlich mitten in Corona im Homeoffice angefangen habe zu arbeiten, entsprechend da auch sehr sozial dann isoliert war. Das hat das Ganze aus meiner Sicht, und das haben wir auch in der Therapie besprochen, ganz schön befeuert. Und das ging dann eigentlich auch so weiter. Auch mein letzter Job war primär von zu Hause. Jetzt mal abseits von Corona, trotzdem primär dann zu Hause. Und das hat das Ganze so befeuert. Naja, und schlussendlich kamen dann noch Symptomatiken hinzu, dass ich es körperlich noch viel mehr gemerkt habe, mit Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und tatsächlich auch irgendwie, wie sage ich das jetzt möglichst charmant, dass ich das auch gemerkt habe an Themen wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Übelkeit, Probleme mit dem Stuhlgang etc. pp. Dass wirklich bei mir da körperlich ganz schön was passiert ist und sich irgendwie dieser Druck so aufgebaut hat, ne? Also so eine Mischung aus Druck mit Schlafmangel, mit irgendwie körperlichen Problemen. Und das hat das Ganze dann irgendwann zum Einstürzen gebracht. Ich habe das immer versucht, schön zu reden, aber hat dann irgendwann halt nicht mehr gepasst. Und schlussendlich war es bei mir dann Mitte letzten Jahres, genau, Mitte 2024, dass ich dann irgendwie immer mehr so eine Leere in mir gefühlt habe und immer mehr irgendwie alles ja negativ gesehen habe und mich gar nicht mehr freuen konnte über die kleinen Dinge. Und schlussendlich stand ich Mitte letzten Jahres am Geburtstag von Anni am Strand auf Föhr und habe nichts gefühlt. Und das war für mich dann so der erschreckende Punkt irgendwie, wo ich dann gesagt habe, okay, nein, ich muss da jetzt mal dran arbeiten, das kann so nicht weitergehen. Naja gut, und dann habe ich mit Anni als Psychologin an der Seite und als Partnerin, das haben wir eingangs ja auch gar nicht gesagt, habe ich natürlich irgendwie dann Glück gehabt, dass Anni da auch irgendwie aufmerksam war und mir auch schon die Hinweise gegeben hat und mich dann auch auf diesen Weg dahin begleitet hat, ne, mich unterstützt hat, irgendwie Therapie zu finden, überhaupt den ersten Schritt zum Hausarzt zu machen. Das kostet Überwindung. Genau, du hast es am Anfang bei deiner Frage gesagt, jetzt habe ich viel geredet, dass ich da so offen drüber spreche. Das mache ich bewusst, weil ich das ganz wichtig finde, weil irgendwie in den Branchen, in denen ich unterwegs war bisher, das ist nicht unbedingt die Steuerbranche, das vielleicht gleich mal zum Eingang, dass darüber absolut nicht gesprochen wird, gerade unter Männern. So, und das ist mir irgendwie ein Anliegen, weil ich das absolut nicht als Schwäche sehe, irgendwie mentale Probleme oder ne, müssen ja gar nicht mal jetzt irgendwie Burnout, Depression sein, das fängt ja mit ganz anderen Themen schon an oder viel kleineren Themen, dass man sich da Hilfe holt und darüber spricht, das ist, finde ich, viel stärker oder derjenige, der das macht, ist viel stärker als derjenige, der irgendwie einfach nur durchzieht und irgendwie das ja bis zum Umkippen irgendwie macht.
Du hast mich gerade an ein Plakat erinnert. Ich mache ja seit ganz vielen Jahren Suizidprävention und auf der Toilette da beim Arbeitskreis Leben, da hing von innen so ein A0-Plakat und da stand drauf: Echte Männer lösen ihre Probleme selbst, Punkt, 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 und wenn es das Letzte ist, was sie tun. Und das finde ich so krass bezeichnend, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, gerade bei Männern, weil ich nehme das tatsächlich auch noch so wahr. Und ich glaube, wir werden Stück für Stück da ein bisschen besser, eben weil es Leute gibt wie dich jetzt auch, die sich entscheiden, da ganz offen drüber zu sprechen. Aber wir sind da noch ganz, ganz weit entfernt davon, gut zu sein. Und deswegen ist mir das auch tatsächlich persönlich ein extrem wichtiges Thema und ein Anliegen, dass wir hier sprechen können. Und ich finde, du hast gerade, ich habe so super viele Notizen gerade schon gemacht, weil da so viele Sachen dabei waren, über die wir wahrscheinlich über jedes Einzelne eine eigene Folge machen könnten. Zum Beispiel der Satz, den du gerade gesagt hast: Ja, ich war dann neu bei meinem Arbeitgeber und das will man sich ja dann nicht sofort eingestehen. Also man will ja dann da auch performen, so formuliere ich es jetzt mal, das hast du so nicht gesagt, aber man will ja dann auch liefern. Also stellt man sich selbst hinten an. Und das ist ja schon das Erste, wo man sich wirklich fragen müsste, theoretisch, ob das eine clevere Vorgehensweise ist. Und das ist ja schon das erste Thema, wo man sich fragen müsste, ob das normal ist. Dann hast du beschrieben diese körperlichen Symptome, mit denen das angefangen hat. Und es ist ja echt interessant, wie lange, ich bleibe jetzt mal bei dir, wie lange du es ja auch geschafft hast, diese körperlichen Symptome zu ignorieren und zu sagen, ja, das ist schon, das geht vorbei und ja, dann schlafe ich halt mal eine Zeit lang nicht so gut, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Und das ist eigentlich schon echt absurd.
Ja, absolut. Also das ist so ein Schönreden, ne? Irgendwie. Und ich habe ja sogar probiert, da irgendwie was gegen zu machen, ne? Also ich bin zum Physio gegangen, ne? Ich hab irgendwie mit dem Arzt auch irgendwie Darmanalyse gemacht, etc. pp. So, ne? Und ganz krass war es dann, wo ich es gemerkt habe, wie sehr das zusammenhängt, war der Tag, wo ich dann schlussendlich Anfang diesen Jahres dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen habe und gesagt habe, wie es mir geht und dass ich habe dann für mich entschieden, nicht da weiterarbeiten zu wollen, sondern erstmal mir eine Auszeit zu nehmen und halt zu überlegen, okay, was kommt danach, wie viel Druck da von mir abgefallen ist. Und wirklich keine Woche später waren die Nackenschmerzen zum Beispiel weg. So.
Krass.
Und das ist irgendwie echt verrückt, ne? So, klar. Ist bei mir natürlich vielleicht auch noch wieder der Fall, ne? Dass ich habe dann keinen Sport gemacht, ich habe mich schlecht ernährt, das spielt alles da irgendwie zusammen, so, deswegen, aber die Psyche ist ein ganz, ganz, hat einen ganz, ganz großen Anteil daran, absolut.
Erinnerst du dich, wie dein Arbeitgeber reagiert hat, als du gesagt hast, hey, mir geht's nicht gut, ich bin nicht mehr ich
Ja.
letztendlich, also hier passen einfach Dinge nicht?
Genau, ich bin nicht mehr ich, das trifft es ganz gut. Ich glaube, ähnlich habe ich es auch gesagt. Sehr gut hat mein Arbeitgeber reagiert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich da eine sehr gute Führungskraft zu der Zeit hatte. Ich habe auch da im Unternehmen, ich habe nochmal die Position gewechselt in der Hoffnung, dass es dadurch vielleicht ein bisschen besser wird. Und habe dann da aber auch, glaube ich, nach 3, 4 Monaten muss das sein, ne, dann das Gespräch gesucht, weil es halt nicht so eingetreten ist, wie es mir erhofft hatte. Und die sehr verständnisvoll reagiert und mich sofort unterstützt, ne? So, und dann auch das ohne Probleme irgendwie dafür gesorgt, dass ich dann da einen guten Exit machen kann, mir da keine Steine in den Weg gelegt und auch eine Option offen gehalten, ne, wieder zurückzukehren. Also alles cool, alles gut, auf dem Weg dahin, ne? Da hätte ich mir vielleicht einfach ein bisschen mehr gewünscht. So, daraus ist ja dann auch diese Idee entstanden, die Anni und ich da jetzt irgendwie weitergesponnen haben im letzten Jahr eigentlich, so während meiner Reise dann, genau.
Ja, vielleicht sprechen wir über die Idee. Wir können ja gleich gerne auch noch mal so ein bisschen über die Branchen sprechen. Du hast gerade gesagt, ja, klar, Steuerbranche war jetzt nicht deine, aber als Wirtschaftsingenieur hast du gearbeitet im kleinen mittelständischen Unternehmen so und so. Also vielleicht sprechen wir jetzt an der Stelle einmal über die Idee, weil die ist ja durchaus interessant, finde ich, die Idee, die ihr hattet. Denn es sind ja so zwei Sachen. Das eine ist ja das datenbasierte Arbeiten, das ihr euch auf die Fahne geschrieben habt. Und das andere, da sind wir bei der Zielgruppe. Ihr habt euch ja explizit Zielgruppen wie Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen, Steuerberater, Rechtsanwältinnen gesucht. Also Berufsgruppen, von denen man weiß und von denen man auch nachlesen kann, dass sie mit einem hohen Stresslevel in Verbindung zu bringen sind. Also das gilt ja sowohl für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen, Steuerberater. Wie kam es genau dazu?
Ich glaube, es war auch ein Verlauf und Entwicklung. Also man muss ein bisschen dazu sagen, dass im Zuge der, also von Collins auch Erkrankung und in der Phase, wo es ihm nicht gut ging, immer mal wieder so eine Idee kam, okay, was kann man machen? Ne? Also was gibt ihm auch irgendwie eine Perspektive? Wo hat er auch irgendwie Lust drauf, sich irgendwie so ein bisschen reinzuversetzen? Und ich habe ja parallel die ganze Zeit als Psychologin auch in der Praxis gearbeitet und online. Aber da hat sich so ein bisschen natürlich auch eine Zielgruppe herauskristallisiert. Und ich bin tatsächlich relativ früh auch auf Steuerberater und Anwälte gegangen. Warum? Weil ich in meiner Anfangszeit so ein bisschen überlegt habe, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Also wer passt auch vom Typ her zu mir? Und da ist irgendwie relativ schnell oder hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass genau diese Branchen irgendwie so ein bisschen ja sehr ähnlich sind zu dem, wie ich denke. Ne, so dieses Funktionieren wollen, machen, super ehrgeizig. Und da habe ich irgendwie super schnell angefangen, ja, Fuß zu fassen, auch hier in Hamburg. Und bin ja mit 1, 2, 3 größeren Kanzleien im Austausch, bin da im Coaching-Pool gewesen. Also konnte einige Erfahrungen sammeln. Und da war für mich klar, okay, ich finde diese Branche einfach sehr interessant. Das Feedback war auch sehr, sehr gut. Also ich habe von ganz vielen auch Anwälten gehört, dass sie es toll finden, dass sie wissen, dass ich Ahnung habe von deren Branche, dass ich verstehe, was da eigentlich hinter ist, weil das ist so ein bisschen dieses Gesehenwerden, was sind wirklich die Bedürfnisse. Das heißt, diese Idee war die ganze Zeit da. Anfangs tatsächlich hatten wir eine andere Idee, die jetzt immer noch irgendwo im Raum steht. Da ging es so ein bisschen darum, quasi Psychologen, Therapeuten, Coaches, ja, so ein flexibles Mietmodell anzubieten, um einfach einen Praxisraum zu bekommen, weil ich tatsächlich damals an dem Punkt war, was mache ich jetzt? Ich brauche nicht 5 Tage die Woche einen Praxisraum. Ehrlicherweise ist es in Hamburg auch sehr teuer. Daraus ist eine andere Idee entstanden. Haben wir aber gemerkt, gut, dafür bräuchte man einiges an Startkapital. Das ist gar nicht so einfach. Und dann ging es aber irgendwie weiter. Was können wir machen? Und für mich war schon vor ein paar Jahren klar, dass es nicht nur bei dieser Selbstständigkeit bleiben wird, dass ich gerne mehr bewegen wollen würde. Und ich weiß, dass ich alleine habe ich einen großen Hebel sicherlich, aber mit mehreren Händen schafft man einfach viel mehr. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann kam die Idee, was können wir machen? Wie können wir wirklich auch in Unternehmen reingehen? Wirklich da an die Probleme ran, um einfach das Thema mentale Gesundheit, ja, wirklich aufleben zu lassen. Und daraus ist unsere Idee von LOR entstanden, mit allen den Dienstleistungen und Ansätzen, die wir so anbieten. Und dann kam irgendwann die Frage, okay, gut, es gibt jetzt auch andere, die das machen. Ne? Wir sind jetzt nicht der erste Anbieter. Ja, gut, aber wir machen es datenbasiert. Und wen können wir denn ansprechen, der noch nicht so häufig angesprochen wird? Das waren eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe die Branche schon betätigt. Ich wusste, wo der Bedarf ist. Und ich weiß vor allem, und das ist jetzt das Entscheidende, warum es auch datenbasiert ist, es gibt ganz viele auch tolle Experten, die über diese Themen sprechen. Damit machst du ja einen sehr emotionalen Raum auf. Steuerberater, Anwälte sind aber extrem rational, kognitiv. Das heißt, den kannst du ankommen mit Achtsamkeit und atme 5-mal ein und öffne den Raum für deine Gefühle. Aber die meisten zeigen dir den Vogel, insbesondere auch Männer. Das ist meine Erfahrung. Und ich arbeite mit ganz, ganz vielen Männern tatsächlich, also überwiegend. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wie kann man den Raum denn anders aufmachen? Was können wir machen, damit wirklich Veränderung messbar ist und nachhaltig? Und dann Colin mit seinem, wie sagt man, seinem Zahlen-Fable, da sind wir irgendwie auf die gekommen, okay, lass uns das auch schwarz auf weiß messbar machen. Lass uns wirklich sehen, hey, pass auf, das ist dein Stress, das sind die Themen, da hast du wirklich einen Bedarf, lass uns daran arbeiten. Dadurch ist das Datenbasierte entstanden in Kombination für diese Zielgruppe und genau das ist das, was einfach so schön ist, was macht halt diesen Raum von der anderen Seite auf, ist aber sehr wirksam, weil dann kann man über die Zahlen, kann man auch an die Emotionen rankommen. Das ist einfach ein ja sehr schöner Ansatzpunkt für das Thema mentale Gesundheit.
Ich finde es vor allem einen interessanten Ansatzpunkt auch, weil ich würde das unterschreiben, so aus meiner Erfahrung heraus, die ich so sammle, gibt es eben schon häufig genau diese Trennung zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und der eine tickt da eben ein bisschen rationaler und ist dann vielleicht im Privaten, fällt es dann leichter, emotional zu sein. Beim anderen ist es genau umgekehrt. Und es ist ja total interessant, weil ich das auch eben bestätigen würde, dass du diesen Zugang, der findet gerade bei diesen sehr schwammig jetzt gar nicht abwerten gemeint, aber bei diesen Themen, die du häufig nicht so richtig greifen kannst. Ich glaube, wer nie, und da zähle ich glücklicherweise bisher dazu, wer nie eine Depression hatte, dem wird es schwer fallen, nachzuvollziehen, warum man es nicht schafft, aufzustehen, warum man nicht zur Arbeit gehen kann. Das heißt, dieser Zugang ist natürlich wirklich schwer und das würde möglicherweise dann Menschen leichter fallen, wenn du es zahlenbasiert oder muss ja nicht mal Zahlen sein, aber irgendwie datenbasiert machst. Und deswegen glaube ich, ist es ein ganz interessanter Ansatz. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen einen Einblick geben, wie genau ihr das macht.
Ja, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil das eine ist natürlich auch die Zahlen, das andere ist das kommt vielleicht so ein bisschen unserer beiden wissenschaftlichen Backgrounds mit oder spielen damit rein, dass es gibt super viele Interventionen, die im Gießkannenprinzip irgendwie gestreut werden. Also es gibt wirklich, also ich möchte gar keinen, ne? Es gibt tolle Anbieter, die tolle Workshops machen, die tolle Angebote haben. Aber die Frage ist ja, warum steigen die Zahlen trotzdem? Warum steigen die RU-Tage? Also warum gibt es einen, wenn überhaupt, einen minimalen Rückgang? Warum ist es so? Klar, die Belastung steigt natürlich auch, da fällt KI mit rein, da fällt Social Media mit rein, das sind ganz viele Einflussfaktoren. Aber es ist ein Unterschied, und das machen wir mit unseren Messungen, ob jemand gestresst ist. Also wirklich einen erhöhten Cortisolwert hat. Oder ob jemand einen niedrigen Cortisolwert hat und einfach schon maximal erschöpft ist. Diese Person oder dieses Team oder auch diese Kultur braucht doch einen ganz anderen Ansatz. Und wenn du diese Daten erhebst, ne, das spielt jetzt auf deine Frage mit ein, das sind einmal physiologische Daten, wie wir messen zum Beispiel die Herzratenvariabilität mittels einem Partner, der quasi darauf aus oder darauf spezialisiert ist, Stress wirklich sichtbar zu machen. Das ist in Form eines kleinen EKGs-Gerät mit zwei Elektroden, die du ganz, ganz entspannt an deinen Körper ranklebst, 3, 4 Tage einmal trägst. Und dann haben wir wirklich schwarz auf weiß die Ergebnisse. Wo ist dein Stress? Ist es morgens? Ist es mittags? Ist es abends? Wie regenerierst du? Wie viel Bewegung hast du? Und darauf basierend sieht man ganz, ganz viel. Wir haben eine psychologische Diagnostik. Das heißt, wir machen da einen validierten Fragebogen, um zu sehen, hey, pass auf, wo fehlen die Ressourcen? Na, wo kann man ansetzen? Genauso machen wir zum Beispiel einen Cortisol-Test, was ich gerade meinte, um einfach mal zu sehen, ist es ein normaler Wert? Bist du zu gestresst? Oder ist es wirklich schon die Erschöpfung? Ich kann zum Beispiel erzählen, dass als ich diesen Test damals getestet habe, das ist, glaube ich, schon ein bisschen her, war das Anfang dieses Jahres, war es letztes Jahr, irgendwie so. Ich war zum Beispiel erschöpft. Mein Wert war
Genau,
schlecht.
ganz, ganz wichtiger Hinweis, wir zeichnen auf im Dezember. Also wenn du Anfang diesen Jahres
Ja.
meintest, dann sprechen wir über
Genau,
2025.
Anfang 2025. So, mein Wert war zum Beispiel gar nicht gut, ne? Also offensichtlich habe ich viel gearbeitet, wir hatten eine unfassbar schwere Zeit auch, also es war einfach viel, was an mir genagt hat. So, aber ich muss dann ganz anders ansetzen. Ich muss dann zum Beispiel nicht irgendwie Ashwagandha konsumieren oder supplementieren, damit ich irgendwie noch entspannter bin, sondern ich brauche was ganz anderes, um wieder immer eine Energie quasi zu kommen. Genau, und so machen wir halt eine physiologische Testung, eine psychologische Testung. Gerade bei Menschen, also ne, was Colin auch erzählt hat, viele bewegen sich nicht, viele ernähren sich natürlich auch unfassbar schlecht. Was passiert dann? Ne, irgendwie dein Cortisol-Level ist ganz, ganz hoch. Du hast mehr Lust auf Heißhungerattacken, du hast Lust auf Zucker, auf Fettiges und so. Und das ist halt dieser Kreislauf, aus dem man nicht rauskommt. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, je nachdem, mit wem wir arbeiten, da auf jeden Fall auch andere Hormone und ernährungswichtige Parameter nochmal abzuchecken und wirklich zu gucken, wie ist es da, weil das hat alles natürlich einen Einfluss und das fällt halt auch ja unter dieses Systemische. Wir wollen es halt einfach als System betrachten und unser Körper ist ja auch ein System. Genau, und damit holen wir uns erstmal den Eindruck in unseren verschiedensten Lösungen, die wir so haben, je nachdem, was eine Situation da vorliegt, erstmal ein Bild zu schaffen, wo stehen wir gerade, um dann Intervention ableiten zu können.
Das klingt ja alles total schlüssig erstmal. Und ich bin jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Fan davon, das irgendwie messbar zu haben, weil ich da als Wissenschaftler natürlich auch irgendwie dann dran glaube, dass die Wissenschaft da schon gut funktioniert und dass sie Ergebnisse hervorbringt und messbar ist immer besser, weil dann ist es nicht einfach nur noch verkauft,
Ja.
sondern ich habe irgendwie was schwarz auf weiß so. Und dann kommt ja aber trotzdem der Moment an dem ihr ja auch regelmäßig steht, ich gehe jetzt in diese Branche, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Steuerberaterinnen, Steuerberater. Vielleicht bleibt man wirklich genau an der Stelle auch mal. Denn mein Bild ist tatsächlich jetzt schon, dass man dann in die Branche geht und sagt, hey, Leute, ihr habt ein erhöhtes Risiko, weil ihr sehr viel zu tun habt. Ich will nicht wissen, wie oft Steuerberaterinnen, Steuerberater wirklich 14-Stunden-Tage haben und dann auch nicht nur den einen. Nochmal die Erinnerung, wir zeichnen auf Anfang Dezember. Das heißt, es ist eine extrem stressige Phase. Und jetzt muss es euch ja gelingen, dann trotzdem irgendwie zu sagen, hey, ihr müsst dieses Thema auf dem Radar haben. Ihr müsst dieses Thema auf dem Radar haben, nicht nur für euch, sondern auch für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da bricht sich das doch häufig, weil die dann trotzdem sagen, oder ja, bla bla, nerv mich nicht, hab keine Zeit dafür.
Ja, das kommt ehrlicherweise relativ häufig. Es ist eine sehr schwere Branche. Ich muss sagen, auch gerade mit den Menschen, bei mir Klienten, mit denen ich auch in der Praxis arbeite, die haben Gott sei Dank den Bedarf irgendwo festgestellt, weil sie genau das gemerkt haben, es geht so nicht weiter. Ne? Aber gerade wenn man wirklich versucht, ins Unternehmen bzw. in die Kanzlei reinzukommen, bedarf es meistens eine sehr moderne Kultur, wo wir es schaffen, leichter reinzukommen. Muss man wirklich sagen, viele
Ja,
sind einfach
glaube
noch
ich
sehr
gerne.
stark geprägt. Ne, umso mehr Menschen quasi in diesem System, in dieser Kanzlei arbeiten, desto schwerer wird es auch eigentlich, ehrlicherweise. Aber gerade so bei kleinen Kanzleien, mittleren Kanzleien, das sind auch so unsere Zielgruppen, da ist es deutlich einfacher reinzukommen. Ne? Weil das, was am Ende des Tages auch natürlich kostenmäßig immerhin überkippt, ist eigentlich das Thema mentale Gesundheit. Jetzt gerade, wo die Konkurrenz KI immer mehr kommt, ist es selbiges, wobei gerade jetzt, und das verstehen die Leute einfach nicht, ist es umso wichtiger, weil KI ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, ersetzt super viel, ergänzt super viel, und unterstützt vor allem auch. Aber dadurch verändert sich ganz viel im System. Und man muss die Menschen abholen.
Genau, und das wird da häufig, da bin ich zu 100% bei dir, auch eben verschwiegen, dass es Menschen auch Stress macht. Ich bin ein
Voll.
Riesenfan, ich sage das ja auch so, KI ist mittlerweile wahrscheinlich mein bester Mitarbeiter und so weiter, so alles cool, aber es macht vielen Menschen auch Stress. So, nehmen wir jetzt auch mal aus meinem Umfeld, Sprecherinnen und Sprecher. Ich habe jetzt erst letzte Woche wieder diskutiert, so ein Podcast und so weiter, wird das in Zukunft von KI gemacht? Hey, das hat Riesenpotenzial, Leuten Stress zu machen, weil da drohen Existenzen dran kaputt zu gehen. So. Und das wird da häufig vergessen. Und irgendwie ist das, fällt es mir extrem schwer, diese Punkte nachzuvollziehen. Und jetzt weiß ich auch, dass ich natürlich aus einer anderen Perspektive komme, als jemand, der sich damit wirklich viele, viele Jahre schon auseinandergesetzt hat. Und trotzdem fällt es mir schwer, nachzuvollziehen, warum Menschen, obwohl es Studien dazu gibt, obwohl es Belege dazu gibt, ich habe jetzt aktuelle Zahlen nicht, ich meine, dass ich fürs Jahr 2024 gelesen habe, 22% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben regelmäßig Burnout-Symptome und so. Nicht festnageln auf die Zahl, aber so um den Dreh ist es, habe ich, meine ich mich zu erinnern. So, und trotzdem nehmen wir dieses Thema nicht ernst. Und dann stehst du, Colin, heute hier und sagst, ja, ich hab das am eigenen Leib gespürt. Und auch ich, der es wirklich erfahren hat, habe es am Anfang nicht ernst genommen. Und das ist für mich wirklich absurd, muss ich sagen.
Ich glaube, da kann ich mich auch sehr anschließen. Also, während du das gerade so sagst, merke ich auch, dass mich das einfach wütend macht, weil es ergibt für mich einfach keinen Sinn. Der wichtigste, also eine Kanzlei zum Beispiel, funktioniert ja vor allem nur, weil diese Kanzlei Mitarbeiter hat. Das heißt, die Prio von allem auf eins quasi ist ja der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. So, das heißt, aus meiner Perspektive, da geht es natürlich auch viel um Werte, um Führungskultur etc. Aber sollte man
Total.
ja auf eins diese Mitarbeiter genauso auch behandeln. Und die Mitarbeiter sorgen dafür, dass man wirtschaftlichen Erfolg hat. Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass eine Kultur auch irgendwo funktioniert und mitunter. Und deswegen sollte man eigentlich natürlich im Rahmen das Bestmögliche versuchen, damit man eine gute Kultur schafft und aber auch diese Mitarbeiter auf verschiedensten Ebenen. Das ist ja jetzt nicht nur rein psychologisch im Bereich der mentalen Gesundheit. Es geht ja auch um Ergonomie zum Beispiel. Wie können sie auch wirklich
Ja.
physiologisch gut arbeiten? Aber was kann man den Mitarbeitenden Gutes tun, damit sie einfach gut arbeiten, gesund arbeiten, leistungsfähig sind und bleiben und vor allem auch vielleicht besser werden? Beim Ende des Tages profitiert eigentlich nur die Wirtschaftlichkeit davon, oder der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens, der Kanzlei. Und das hängt einfach so zusammen. Und ich verstehe ehrlicherweise auch nicht, warum das Thema so hinten überkippt, weil man kann wirklich, und du hast es gerade gesagt, die Studienlage ist sehr, sehr gut mittlerweile. Es gibt ganz viele Ansätze, die ich jetzt rausholen konnte, aber es verbessert wirklich die Leistungsfähigkeit.
Ja, und das finde ich interessant. Ich habe gerade an ein Beispiel gedacht, das ich hier im Podcast schon mal gemacht habe und das es so ein bisschen zeigt, weil wir sprechen ja nicht darüber. Gerade du hast zu viele Themen angerissen, Kultur, genau, Führungskultur, Unternehmenskultur insgesamt. Es geht um Themen wie Wertschätzung. Es geht eben darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu überfordern. So. Und wir sprechen ja nicht davon, denen das Paradies auf Erden hinzustellen. Das ist ja der schmale Grat, den man, glaube ich, unterscheiden muss. Es geht ja nicht darum, dass die morgens ins Büro kommen, erstmal einen Saunagang machen, bevor sie sich auf ihrem Liegestuhl mit dem Laptop. Das ist ja gar nicht, worüber wir sprechen, sondern
Nein.
wir sprechen ja immer über ein Mindestmaß von den Themen. Und da,
Ich
da
verstehe
wird
es.
mir nicht klar,
Nee.
warum, ja, also das ist so.
Und vor allem, wir reden wirklich über Kleinigkeiten und genau diese kleinen Routinen, diese kleinen Ansätze haben einfach so einen Riesenerfolg. Und das Wichtige, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorwegnehme, Colin, aber die Zahlen, jetzt in präventive Maßnahmen zu investieren, sind deutlich günstiger, als wenn du einen Ausfall
Ja,
hast von irgendeinem
das glaube ich
Mitarbeiter.
sofort.
Also das ist einfach, das ist einfach Fakt. Und deswegen ist es schwierig zu verstehen.
Ja, das ist Fakt. Ich glaube, das Problem ist, dass viele den Worst Case vermeiden oder darüber nachzudenken, es wird vermieden, über diesen Worst Case nachzudenken. Der Worst Case ist halt, im schlimmsten Fall fällt irgendwie auf Partnerebene jemand aus, der irgendwie Mandanten ja nicht nur betreut, sondern auch gewinnen soll, halten soll, etc. pp. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit. Auf der anderen Seite sind wir natürlich irgendwie, also in Deutschland optimieren wir ja irgendwie alles. Ich habe früher auch im Bereich Maschinen, Manufacturing Execution Systems gearbeitet, wo es darum geht, irgendwie die Produktivität an Maschinen zu steigern. Und ich habe manchmal das Gefühl, so bei Menschen, der soll zwar ordentlich ackern, irgendwie, aber so richtig, was dafür tun, tun wir nicht. Und das, was Anni und ich in unserer Arbeit häufig als Vergleich irgendwie nehmen, und deswegen haben wir zum Beispiel bei uns im Team auch Sportwissenschaftler und Ernährungswissenschaftler, ist, dass gerade in solchen in Hochleistungsbranchen wie Steuerberatung, anwaltliche Tätigkeiten etc. pp., dass diese Menschen, die da arbeiten, eigentlich dauerhaft Höchstleistung bringen und überhaupt nicht so behandelt werden wie ein Leistungssportler oder wie jemand, der Spitzenleistung bringt. Ne? Da wird vielleicht fachlich weitergebildet, okay. Na, das hast du am Anfang gesagt, Sauna etc. pp. Es muss ja nicht die große Keule gleich am Anfang sein,
Genau.
aber das Umfeld irgendwie so zu schaffen und zum Beispiel über das Thema Ernährung zu starten, vielleicht über das Thema Schlafregeneration irgendwie das weiterzuspinnen, vielleicht auch über Sport und Bewegung als Ausgleich zu sprechen und dann im letzten Schritt vielleicht sogar noch den Schwung rauf zur Psychologie zu machen. Und dann im Endeffekt jemandem, der da Führungsfachkraft ist, ich nenne es jetzt mal im Sportsprech, einen Mentaltrainer vielleicht zur Seite zu stellen, eben damit man diese Leistung dauerhaft bringen kann, und vielleicht auch nicht an irgendwelchen Niederlagen, verlorenen Kunden, irgendwie dann sich aufreibt, oder an langen Arbeitstagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, irgendwie so, dass diese Leute und ne, das ist natürlich nicht nur in diesen Branchen so, das ist eigentlich in ganz vielen Branchen bringt Leute Höchstleistung. Ne? Das ist in der Pflege genauso, das ist im Krankenhaus genauso. Genau, das vielleicht nochmal abschließend dazu. Ne? Und ich finde, das sollte man
Dieser
vielleicht eher so sehen als.
Sportvergleich ist noch gar nicht lange her. Da hatten wir den hier auch schon. Da ging es um Achtsamkeit und da ging es auch schon um diesen Sportvergleich. Und das finde ich wirklich einen sehr, sehr gut gewählten Vergleich, weil jeder Profisportler, jede Profisportlerin weiß exakt, wie wichtig es ist, Pausen zu machen. Und zwar sowohl körperlich, aber auch mental,
Richtig.
weil du sonst nicht in der Lage sein wirst, Höchstleistungen zu erbringen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich habe genau den gleichen Eindruck, dass wir es nicht schaffen, dieses Wissen, das wir eigentlich längst haben, zu übertragen auf die normale Arbeitswelt. Und eine Hypothese, die ich dazu habe, und Colin, da würde ich dich einfach tatsächlich direkt fragen, hast du dich schwach gefühlt? Und jetzt meine ich nicht körperlich schwach, sondern so im übertragenen Sinne von, Mensch, wieso packe ich das nicht, als du dir das selber eingestanden hast, dass es schwierig ist für dich?
Nee, ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht schwach gefühlt. Also in dem Moment habe ich mich ganz, ganz stark gefühlt. Ich habe mich davor schwach gefühlt. Also auf dem ganzen Weg dahin, die letzten Jahre, habe ich mich schwach gefühlt. Ja, hab mir halt gar nicht. Du hast es am Anfang, glaube ich, gesagt, ne? Du willst irgendwie performen. So,
Genau.
ne? Da habe ich mich immer schwach gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, boah, ich will hier performen. Und kann es gerade nicht. Ne? Also einerseits kann ich es nicht weil ich es gerade irgendwie nicht hinkriege. Andererseits hatte ich auch Phasen, wo ich weniger überfordert war, da war ich eher unterfordert. Sowas gab es bei mir auch. Könnte man auch wieder eine ganze Folge zu machen. Ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema. Und da habe ich mich schwach gefühlt in diesen Momenten. So, aber als ich mir das eingestanden habe und dann den Schritt zum Hausarzt gemacht habe und dann ne, habe ich das erste Mal so eine psychologische, ich weiß nicht, wie es genau heißt, akute Notfallsprechstunde gemacht, um das einmal psychologisch abklären zu lassen. Da habe ich mich sehr stark gefühlt. So, genau.
Und genau das wäre nämlich auch meine Hypothese dazu, weil das braucht, finde ich, extrem viel Mut, sich das einzugestehen. Das braucht extremes Rückgrat, irgendwann zu sagen, es geht nicht mehr und ich habe jetzt den Mut, darüber zu sprechen. Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, dass das auch so ein bisschen dein Treiber ist. Und genau in die Richtung geht auch meine Hypothese, dass wir da einfach noch wirklich weit davon entfernt sind, gut zu sein. Ich gestehe total zu, dass wir Fortschritte machen und dass wir in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Das glaube ich schon. Aber wir sind noch weit davon entfernt, darüber zu sprechen, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Und wir haben immer noch, und das kommt ja sehr viel aus uns selbst heraus, deshalb habe ich dich vorhin auch gefragt, wie hat denn dein Arbeitgeber reagiert? Mhm. Wir machen uns ja ganz viel von diesem Druck selbst, weil wir den so implizit von außen übergestülpt bekommen. Mhm. Wir reden uns selber ein, wir dürfen uns keine Schwäche eingestehen, weil sonst ist unsere Wahrnehmung nach außen diese und jene. Oder sonst denkt der Arbeitgeber, oje, wen habe ich denn da eingestellt, den kann ich ja gar nicht gebrauchen. Und das passiert ja ganz viel in uns selbst. Der Druck von außen ist so ein impliziter. Und du hast ja vorhin gesagt, als du das dann deinem Arbeitgeber gesagt hast, haben die sogar total positiv reagiert. Und das ist ja eigentlich total schön. Nur müsste man es halt schaffen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Dass man nicht über Monate und Jahre hinweg sich selbst denkt, Mann, warum packe ich das nicht? Warum schaffen alle anderen hier problemlos 5 Tage die Woche um 5.30 Uhr aufzustehen, joggen zu gehen, dann laufen zu gehen, dann zur Arbeit zu gehen und abends nochmal zum Sport. So, warum kriege ich das nicht hin? So, und da müsste man halt glaube ich, ansetzen. Und das finde ich eben. Ich glaube, dass eure Idee und euer Ansatz mit LOR, Mental Health, halt genau da auch richtig ist und dann auch das datenbasiert eben zu machen und nicht nur einen Bereich anzugucken, sondern systemisch eben auch vorzugehen.
Genau, das ist dieses, warum schaffe ich das nicht? Weil wir kennen das alle, ne? Irgendwie alle machen Krafttraining, High Rocks ist ein Riesenthema. Mhm. Warum schaffe ich das nicht, irgendwie das jetzt zu machen? Warum schaffe ich es nicht morgens? Warum kann ich nur abends im Sport gehen? Und das ist halt einfach so wichtig zu verstehen, dass wir Menschen, jeder von uns, einfach so individuell zusammengesetzt ist. Das bedeutet, für Colin kann es gut sein, weil er vielleicht ein Morgentyp ist, direkt morgens um 7 zum Sport zu gehen, aber ich bin vielleicht eher so ein bisschen der spätere Typ und hab meine Hochphase erst um 18 Uhr und dann kann ich vielleicht gut ins Training gehen. Und was wir, deswegen wollte ich es reinwerfen, wir haben aktuell auch eine Kundin bei uns, ähnliches Thema, da ging es so ein bisschen darum, was kann sie denn machen, um einfach den Stress auch zu verstehen und zu bewältigen. Und da haben wir auch überlegt, okay, Atmung wäre natürlich eine Möglichkeit. Achtsamkeit ist ist leider ein oftmals eher spirituell stigmatisierter Begriff.
Da wird es hingeschoben, genau.
Voll, aber tatsächlich, das A und O in der Stress- und Burnout-Prävention ist A, Achtsamkeit und O, Organisation, Schrägstrich, Delegieren, also wirklich Dinge abzugeben. Also Achtsamkeit ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist nicht nur, ich sitze jetzt vor einer Lampe und meditiere die ganze Zeit, sondern es geht wirklich darum, achtsames Telefonieren. Nur telefonieren und nicht telefonieren, essen, schreiben, machen, tun. So, das fällt auch eher darunter.
Ja.
Und bei ihr haben wir herausgefunden, mit unserer Messung auch mal zu gucken, bei welcher Tätigkeit entspannt sie denn überhaupt? Sie war einmal die Woche im Yoga und die höchste Rate, wo sie überhaupt nicht entspannt war. Die ist in dieser Zeit, wo man ja eigentlich denkt, man kommt zur Ruhe. So, und sie hat auch gemeint, also sie hatte wirklich im Gespräch zu mir gesagt und meinte, Anni, ich dachte immer, also eigentlich bestätigt diese Messung genau das, was ich immer gedacht habe. Irgendwie quäle ich mich da, irgendwie ist es nicht so meins. So, was haben wir rausgefunden? 1, 2 Schrauben gedreht und bei ihr ist es zum Beispiel spazieren gehen. Also wirklich 10 Minuten immer mal am Block gehen, da fällt sie sowas von runter. Und das reicht eigentlich schon bei ihr, um wirklich diesen Stress entgegenzuwirken. Und genau das ist einfach so wichtig zu gucken, was brauche ich? Was ist für mich gut? Weil für mich kann das eine gut sein, für Colin kann aber das andere gut sein. Und für dich, Flo, kann nochmal was ganz anderes gut sein. Und dieses Gießkannenprinzip gießt halt über alles. Aber wir brauchen wirklich dieses Persönliche, um zu verstehen, was ist für dich oder das Team meinetwegen oder der Partner oder die Führungskraft, was ist für dich in dem Moment so wichtig?
Und das ist doch auch der erste Schritt, sich das schon zu gönnen quasi und zu sagen, ich bin mir das selbst wert, da mal drauf zu schauen. Das ist ja schon der erste Schritt, weil wenn es da schon anfängt und man da schon sagt, ja nee, die Zeit habe ich nicht, dann ist es ja im Prinzip schon das Urteil darüber, dass du dir selbst diese Analyse und dieses Draufschauen nicht wert bist.
Absolut.
Und wenn es da schon anfängt, dann wird es ja in jedem weiteren Schritt, ich sag schwerer, meine aber eigentlich sogar fast unmöglich. Weil wenn du den ersten schon nicht gehst, dann kannst du die anderen auch nicht gehen.
Nee, voll nicht. Und was ich immer wieder merke auch in meiner Arbeit, ist das Absatz von LOR, also auch rein in der Praxis, wie viele Menschen sich einfach vernachlässigen. Also wenn man mal wirklich so eine Ranking machen müsste, dann ist alles vorne, Kanzlei, die Mitarbeitenden, der Hund, die Kinder, die Frau, alles Mögliche. Und wenn man dann denjenigen fragt, wo bist du dann? Ach stimmt, mich gibt's ja auch noch. Ja, aber du bist der wichtigste Schlüssel. Wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht bei dir bist und der Scheinwerfer bei dir ist, dann kann das ganze System gar nicht in die Bewegung kommen und dann kann das auch gar nicht, dann kannst du eigentlich am Ende des Tages gar nicht so erfolgreich sein, wenn du nicht bei dir bist. Weil jeder Sportler, um den Vergleich nochmal zu ziehen, ist im Moment dann bei sich. Jeder Tennisspieler, ich komme aus dem Tennissport, der Spot ist bei ihm. Er ist voll bei sich in der Mitte und dann kann er seine beste Leistung und Performance entfalten. Und das brauchen wir halt auch für die Arbeitswelt.
Ja, und das würde ich nämlich jetzt gerne übertragen wollen, weil ich würde auch behaupten, dass das für mich genauso gilt. Wenn ich mich auf eine Bühne stelle, dann, oder auch gerade Eventvorbereitung oder so, ne, dann ist es für mich vorher essentiell, dass ich mir, und da sind wir wieder bei Achtsamkeit, ich sage häufig Bewusstsein, dass ich mir klar bin, was ist jetzt gerade wichtig für mich. Und dann bin ich nur bei dieser Tätigkeit und denke nicht darüber nach, wo kriege ich nachher gerade noch was zu essen, so, weil das spielt in dem Moment keine Rolle, sondern ich muss da sein. Genau das Gleiche gilt ja in der Beratung in der Steuerkanzlei. Oder wenn ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin das Plädoyer vor Gericht hält, dann muss ich da sein und ich muss da zu 100% sein,
Ja.
weil sonst wird es nicht funktionieren. Und diesen Übertrag zu machen, das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
Voll, und da kann man auch so viele Elemente aus dem Sport mit rausnehmen, ne? Also wirklich, das hat ja viel mit Fokussierung zu tun, es hat viel damit zu tun, zu visualisieren, wie möchte ich in dem Moment sein. Und am Ende des Tages, was du auch von einer Bühne oder von einer Bühnenerfahrung kennst, sind es Routinen. Routinen aufzubauen, weil
Ja,
Routinen
total.
stärken uns immens und haben einen riesen, riesen
Ja.
Einfluss auf unseren Selbstwert.
Vielleicht so zwei Fragen beschäftigen mich gerade schon noch. Das erste ist, Colin, wenn ich jetzt tatsächlich sage, okay, ihr habt mich restlos überzeugt, ich möchte mal mit euch zusammenarbeiten. Wie läuft das genau ab? Wie geht ihr vor?
Ja, zuallererst haben wir auf unserer Homepage, glaube ich, recht viel dazu,
Verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes.
dazu geschrieben. Wir haben auch bewusst eine sehr lange Homepage, eben weil das ein Vertrauens- oder das ist ein Thema irgendwie, wo man erstmal Vertrauen schaffen muss, wo man irgendwie einen Raum schaffen muss. Und deswegen haben wir da versucht, den Prozess so einfach wie möglich zu beschreiben und auch so einfach wie möglich zu machen, irgendwie recht barrierearm. Bei uns wäre es so, dass ich über eine ganz normale Kalenderbuchungsfunktion jemand ein 1:1 Analysegespräch buchen kann. Das ist in dem Fall dann mit Anni, eben um auch eine psychologische Ersteinschätzung zu machen, buchen kann und da einmal quasi, wie du es eben gesagt hast, Spot auf denjenigen,
Ja.
der dann anfragt und wir einmal gucken, okay, was sind denn die Themen, die dich irgendwie gerade beschäftigen, wo stehst du gerade? Und dann auch ganz, ganz wichtig für uns, dass man dann guckt, passt das überhaupt zu dem, wie wir irgendwie vorgehen, passt der Ansatz zu demjenigen und macht das irgendwie Sinn, gemeinsam zu arbeiten? Wir haben bei uns eine gewisse Standardisierung natürlich irgendwie in unseren
Okay.
ich nenne es jetzt mal Paketen, die wir anbieten, sind aber natürlich uns ganz bewusst, dass man sowas nie standardisieren kann, sondern dass das immer irgendwo in einer gewissen Art und Weise individuell ist. Ich habe das eben schon gesagt, wir haben zum Beispiel noch Sportwissenschaftlerin bei uns als im Team, die dann zum Beispiel sich sehr, sehr mit dem Thema Schlaf, Regeneration, Ernährung beschäftigen. Das könnte man zum Beispiel machen. Man kann aber nur Psychologie machen. Genau, ganz, ganz vielfältig. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, es geht gar nicht hier um mich als Einzelperson, sondern es geht irgendwie um mich und mein Team, oder es geht um irgendwie das Unternehmen an sich, dann können wir ein Erstgespräch machen. Und sprechen da im Endeffekt genauso, analysieren einmal so irgendwie den Status quo, was derjenige oder das Unternehmen braucht, was wir anbieten können, wo wir helfen können. Genau, das sind so die beiden Varianten, auch da wieder über ein Kalenderbuchungsgespräch, genau. Vielleicht wichtig dazu sagen, wir sitzen jetzt in Hamburg, arbeiten natürlich aber irgendwie auch remote deutschlandweit.
Ja, klar.
Genau.
Und kommen bei den, ja, was wir anbieten, kommen wir natürlich auch gerne sonst mal zum Unternehmen in die Kanzlei. Aber das kann man einfach Termin buchen und dann kann man über alles sprechen. Und das ist uns auch ein Anliegen, ne? Wir sind persönlich dabei und wir finden auch für alles eine Lösung.
Das finde ich jetzt auch einfach nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Es ist jetzt schon rausgeklungen, du hast das auch nochmal betont, aber es geht da auch wirklich ganz viel darum, sich selbst diesen Wert einzugestehen. Und wenn man das Gefühl hat, mir ist das zu viel, dann ist es, und das formuliere ich jetzt wirklich in aller Deutlichkeit, keine Heldentat, nach draußen zu gehen und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin, ich schaffe das trotzdem alles. Das ist nicht die Heldentat. Die Heldentat ist, sich einzugestehen, zu sagen, ich pack's gerade nicht mehr, es ist mir zu viel. Und Ich finde, da müssen wir, und da geht es gleich die letzte Frage auch hin, da müssen wir besser werden. Und das wäre so ein bisschen meine Frage an euch noch. Wie glaubt ihr denn insgesamt, dass wir es schaffen, dieses Thema noch mehr aus dem Tabu zu holen und dass wir noch mehr darüber sprechen und dass wir es schaffen, dass auch in Branchen, die anfällig sind dafür, die viel zu tun haben und wo ich mir sicher bin, dass jetzt gerade zu Hause Hörerinnen und Hörer sitzen, ja, ihr habt so leicht reden, aber wie soll ich es denn machen im Alltag? Wie schaffen wir das genau, das passiert, dass Leute sich Zeit für sich selbst nehmen?
Ich finde, die Frage impliziert eigentlich zwei Sachen.
Ja.
Und zwar einmal so dieses, wie wir es, wenn ich es in meiner Fachsprache sprechen müsste, in dem ganzen System schaffen. Mhm. Da geht es ganz viel um Bewusstsein. Also immer wieder, also wir Menschen brauchen Aufklärung und Bildung. Deswegen ist zum Beispiel mir mein LinkedIn-Profil eine Riesenherzensangelegenheit, weil ich da versuche, wirklich Input mitzugeben und aufzuklären und möglichst so viele Leute zu erreichen, wie es geht, dass wir einfach über die Ebene gehen, also quasi das, was wir machen, weitermachen, in Unternehmen rein, Netzwerken, wirklich diese Nachricht, die du gerade eine auch ausgesprochen hast, quasi in die Welt tragen. Das ist, glaube ich, ein Never-Ending-Job. Also da kann man ganz, ganz viel machen.
Ja, das glaube ich auch.
Und das Zweite ist so ein bisschen individuell, wie eine Person quasi zu Hause an seiner mentalen Gesundheit arbeiten kann, beziehungsweise sich was Gutes tun kann.
Ich glaube, oder das hat mir geholfen, und das habe ich früher halt nicht gemacht. Wir hatten das eben schon mal, glaube ich, angerissen, dass wir es so genannt haben. Ich muss mich mehr priorisieren. Und der erste Schritt war für mich dann wirklich zu sagen, ich baue mir eine Routine, wie sie für mich passt. Und versuche, die auch irgendwie durchzusetzen. So, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, der Arbeitgeber spielt halt irgendwie mindestens mal an 8 Stunden des Tages irgendwie eine Rolle. Und das ist so vielleicht mein Wunsch, dass Unternehmen das ermöglichen, ne? Dass Leute auf sich gucken können in dieser Zeit. Damit meine ich jetzt nicht, dass jemand irgendwie 3 Stunden Mittagspause machen soll, aber dass man irgendwie, ne, da nicht noch irgendwie Termine drüber bucht und hier und da, wenn jemand irgendwie um 14 Uhr zum Sport geht oder um 18 Uhr zum Sport geht und dann eben halt nicht den späten Termin noch mitmacht, das wäre so mein Wunsch, dass Arbeitgeber oder Unternehmen da irgendwie Räume öffnen, sodass Menschen sich halt diese Routinen für sich passend bauen können, weil das hilft ganz, ganz viel, eine gewisse Tagesstruktur und Routine zu haben, die man selbst bestimmen kann und die nicht so explizit vorgegeben ist. So, das glaube ich, hilft, wenn jemand auf sich selbst achten möchte.
Voll. Und es kann ja aber auch schon sein, dass man sagt, ne, ich mache mir jetzt zum Beispiel, wenn ich im Homeoffice sitze, jeden Morgen einen Tee oder setze mich mal wirklich, weil Menschen sind ja immer gerne unterwegs und funktionieren gerne, dass wir einfach mal in Anführungsstrichen uns hinsetzen und uns mal Zeit nehmen, mal wirklich auf uns zu achten. Wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade auch vielleicht? Oder sich auch vielleicht jemand anzuvertrauen und sagen, hey, pass auf, Freund, Freundin, Mama, Papa, wer auch immer. Irgendwie geht es mir nicht gut. Ich kann es noch nicht ganz einordnen. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie merke ich, dass ich Thema XY habe oder schlecht schlafe oder was auch immer. Ich glaube, das sind schon so die einfachsten, aber wichtigsten Schritte, die man so für sich machen kann, immer wieder zu gucken, was tut mir gerade gut und was brauche ich.
Und da, Colin, auf das, was du gerade gesagt hast, kam mir ein Gedanke, und da finde ich, bist du einfach auch ein sehr gutes Beispiel heute in der heutigen Folge gewesen, ist, damit Unternehmen darauf reagieren können, müssen wir es schaffen, natürlich drüber zu sprechen. Und das ist, um da jetzt auch eben, Anni, in deiner Sprache zu bleiben, das ist natürlich wieder ein systemisches Thema, da kannst du die gesamte Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Wir dürfen es nicht verurteilen, dann schaffen wir es vielleicht nämlich auch, dass mehr Menschen drüber reden und dass wir genau das schaffen, dass vielleicht und ganz viele Unternehmen sagen, ja, ist doch kein Problem, dann mach den späten Termin nicht mehr mit, dann geh zum Sport und dafür bist du morgen früh halt wieder topfit da und so weiter. Ja. Und das wäre schon, es ist eine Mammutaufgabe, glaube ich. Also auch da darf man sich nichts vormachen. Das ist extrem harte und lange Arbeit und das wird auch noch eine Weile dauern. Aber ich finde es total wichtig, drüber zu sprechen und deshalb haben wir das genau heute auch gemacht.
Absolut. Ich glaube, um da nochmal das Thema abzuschließen, es geht vor allem darum, mentale Gesundheit und auch psychische Gesundheit, die dahinter steckt, zu entstigmatisieren und auch zu verstehen, dass es nichts ist, um irgendwelche Leichen aus dem Keller zu holen oder irgendjemand zu schaden oder irgendwie, um Gottes Willen, sondern es geht wirklich darum, gerade für Kanzleien, es ist einfach ein Wettbewerbsvorteil. Da fängt es an. Du bindest deine Talente, du öffnest neue Türen, du tust deinen Mitarbeitenden was Gutes, du steigerst deine, oder du erhältst zumindest mal deine Leistungsfähigkeit und deine Produktivität, wenn nicht sogar du steigerst das Ganze. Also wirklich diesen Vorteil dahinter zu verstehen. Und am Ende des Tages tust du einfach so was unfassbar Wichtiges und Gutes und schützt deine Mitarbeitenden, die einfach das wichtigste Gut und den wichtigsten Wert eigentlich für ein Unternehmen sind oder für eine Kanzlei sind. Um das zu verstehen, was eigentlich mentale Gesundheit wirklich ist und wie man es nutzen kann, ist, glaube ich, das Wichtigste und der niedrigste Einstieg, den wir machen können, um irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen für die Arbeitswelt. Ja, und was unsere tagtägliche Arbeit auch irgendwo ist, ne, wirklich rauszugehen und den Menschen zu zeigen, wie toll das eigentlich ist und wie wichtig das ist und wie gut es uns gehen kann. Also wir selber sind auch immer die zufriedensten Tage haben wir eigentlich, wenn wir bei uns in der Mitte sind, wenn wir uns um uns kümmern, wenn wir uns auf unsere Ernährung achten, wenn wir zum Sport gehen, wenn wir tolle Gespräche führen und dann sind wir auch am leistungsfähigsten. Also dann haben wir tolle Tage, dann performen wir. Und das Wichtigste ist, dass wir nicht das eine oder das andere sehen, sondern beides gemeinsam. Beides gemeinsam geht. Mentale Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Einsichten geteilt habt. Also wirklich auch nochmal danke für die Ehrlichkeit. Ich habe es gerade vorhin schon mal kurz reingerufen, als Colin, als du gesprochen hast. Wir verlinken auf jeden Fall die Website mal in den Shownotes. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Du hast gerade schon gesagt, Anni, LinkedIn auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es viele Insights. Und ansonsten darf ich mich echt ganz recht herzlich bedanken dafür, dass ihr Gäste wart in der heutigen Folge und dass ihr eure Einsichten und das, was ihr macht, geteilt habt.
Herzlichen Dank ja für die Zeit und für den Raum und herzlichen Dank auch an Colin, dass du dich getraut hast, deine Geschichte so zu erzählen. Das finde ich auch wenn ich dich jeden Tag habe, trotzdem sehr wichtig und ich glaube, das bringt sehr vielen Menschen weiter.
Ja, ich sage immer, davon sollte es viel mehr geben von
Ja.
Leuten wie mir, die da offen drüber sprechen. Es gibt auch da bei LinkedIn einige ganz, ganz tolle
Ja,
Menschen, die
na
da
klar.
offen drüber sprechen. Und wie gesagt, es ist absolut keine Schwäche, sich auch mal einzugestehen, Flo, wie du das auch schon gesagt hast, dass es einmal nicht gut geht. Oder vielleicht auch, dass man noch besser werden möchte, dass man besser werden kann, dass man irgendwie noch Potenzial in sich sieht und daran arbeiten möchte. Das kann es ja auch sein. Und vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften, lieber Flo.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.